Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Die meistgespielten Stücke, die erfolgreichsten AutorInnen und die größten Publikumshits. All das und noch viel mehr identifiziert jedes Jahr die Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins. Nun ist die aktuellste Version des dicken Buchs der Theaterzahlen erschienen und wir reden gleich darüber. Außerdem sind wir beim Asphaltfestival in Düsseldorf zu Gast und ebenfalls in Nordrhein-Westfalen schauen wir auf die wohl wichtigste Personalie der Woche. Die Ruhr-Triennale bekommt eine neue Intendantin. Sie ist ein immer wieder gespannt erwartetes Trendbarometer der deutschsprachigen Theaterlandschaft. Die alljährliche Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins. Wie viele Menschen waren im Theater? Was haben sie gesehen? Wer sind die meistgespielten Autoren? Und welche Stücke stehen ganz hoch im Kurs? Die Werkstatistik hat auf fast 400 Seiten zu jeder dieser Fragen die passende Zahl. Jetzt ist die Statistik für die Saison 23/24 erschienen und redaktionell betreut hat sie Detlef Bauer, Chefredakteur der Zeitschrift Die Deutsche Bühne. Hallo, Herr Bauer.
Hallo.
Fangen wir mal mit der vermeintlich wichtigsten Zahl an. 20 Millionen Theaterbesucher gab es über alle Sparten hinweg in der Spielzeit 23/24 in Deutschland. Wie setzt sich diese Zahl denn zusammen? Sind das tatsächlich die Menschen, die ihren Fuß über die Schwelle eines Theatersaals gesetzt haben?
Ja, also die Theater melden uns diese Zahlen und das sind tatsächlich die verkauften Tickets der Vorstellung.
Ist das denn ein realistischer Überblick über die tatsächliche Theaternutzung in Deutschland? Es gibt ja auch Veranstalter, ich denke da zum Beispiel an einen großen Musical-Produzenten in Hamburg, die keine Zahlen an den Deutschen Bühnenverein melden. Kann man sagen, dass die Dunkelziffer in Wahrheit viel höher liegt?
Das kann man auf jeden Fall. Es gibt einige kommerzielle Theater, die Zahlen nicht melden möchten. Und es gibt tatsächlich auch Theater, die in der Werkstatistik erfasst sind, die ihre Zuschauerzahlen auch nicht melden. Nennen nur die Zahlen der Aufführungen. Also das sind einige private und kommerzielle Theater. Also insofern ist die Zahl mit Sicherheit noch höher eigentlich.
Kann man denn spekulieren, was da für eine Motivation dahinter steckt, die Zahlen lieber nicht nennen zu wollen?
Ja, ich denke, das liegt daran, dass es private Betriebe sind, die ihre Zahlen einfach nicht so offenlegen wollen und nicht müssen, wie die öffentlich geförderten.
Jetzt sind diese 20 Millionen ja ein Anstieg von 1,5 Millionen gegenüber der Vorsaison, also 22/23. Was sagt das denn über die Entwicklung der Besucherzahlen nach der Pandemie aus? Ist dieses vielbeschworene Tal nun endgültig überwunden?
Das ist schon weitgehend überwunden. Also die Zahlen sind deutlich angestiegen gegenüber der vorangegangenen Spielzeit. Dabei sind die Zahlen der Aufführungen und Inszenierungen kaum gestiegen. Die Theater bringen also eine ähnliche Zahl von Aufführungen mehr Zuschauer. Verglichen mit der letzten Vor-Corona-Saison 18/19 sind die Zahlen immer noch etwa 2 Millionen niedriger. Damals wurde aber auch deutlich mehr produziert und es muss sich jetzt zeigen, ob diese Vor-Corona-Zeit, ob das wieder vollständig erreicht wird oder ob es sich eben auf diesem etwas niedrigeren Niveau jetzt dann einpendeln wird in den nächsten Jahren.
Wenn man mal auf die Einzelstatistiken schaut, also die Summe der Inszenierungen pro Autor, Summe der Aufführungen und so weiter, da bleiben ja die Klassiker, also vor allem König Shakespeare, zumeist weit vorne. Aber es fällt auch auf, dass zum Beispiel eine zeitgenössische Autorin wie Jasmina Reza vergleichsweise gut mithalten kann. Also mit 27 Inszenierungen liegt sie auf Platz 4 vor zum Beispiel Autoren wie Friedrich Schiller und Anton Tschechow. Bildet sich da langsam ein Paradigmenwechsel an den Theatern ab?
Das weiß ich nicht. Es gab immer in den letzten Jahrzehnten Gegenwartsautoren und Autorinnen, die viel gespielt wurden. Elfriede Jelinek, Roland Schimmelpfennig. Trotzdem kann man schon beobachten, dass bei den Klassikern es nach und nach über die Jahre hin immer weniger wird. Also selbst Shakespeare-Inszenierungen gab es 83 Inszenierungen, es sind 12 weniger als in der Spielzeit zuvor. Dafür hat andererseits Büchner deutlich zugelegt um 19, was daran liegt, dass Woyzeck sehr viel gespielt wird.
Genau, Woyzeck ist das meistgespielte Stück der Saison. Franz Kafka, der meistgespielte Autor von literarischen Vorlagen, also Texten, die keine genuinen Theatertexte sind. Düstere Stoffe für düstere Zeiten, kann man so sagen, als Begründung für den Trend dieser beiden Autoren gerade?
Ich würde dazu noch nehmen Prima Facie von Susi Miller. Das ist zusammen mit Hamlet nach Voitsek das zweite meistgespielte Stück.
Auch eine Gegenwartsautorin?
Eine Gegenwartsautorin, das ist ein Monolog, der also grob gesagt MeToo-Thema behandelt. Das ist natürlich auch ein sehr ernstes Thema. Andererseits gibt es schon auch einige Komödien, zum Beispiel Extrawurst, hält sich nach wie vor sehr gut. Es gibt Stolz und Vorurteil oder so von Isobel MacArthur. Die sehr launige Jane Austen-Bearbeitung wird viel gespielt. Also insofern, ich glaube nicht, dass man aus der Werkstatistik jetzt folgern kann, dass die Themen ernster werden. Ganz im Gegenteil, ich glaube eher, dass die Theater ein bisschen pragmatischer ihre Spielpläne zusammensetzen. Auch im Vorblick, um jetzt von der Werkstatistik wegzugehen, aber im Vorblick auf die kommende Spielzeit stellen wir fest, es gibt 29, also mindestens 29 Neuinszenierungen des zerbrochenen Krugs, was vermutlich ja daran liegt auch, dass es in den Schulen wieder ein Thema ist.
Ist ja das Gleiche wie beim Voitsek, der ja Abiturstoff ist und deswegen wahrscheinlich auch gerne auf dem Spielplan erscheint. Strukturell gibt es auch einige positive Signale aus der diesjährigen Werkstatistik. Die Lücke zwischen männlichen und weiblichen Regieanteilen schließt sich ein Stückchen weiter. Junges Theater und Tanztheater wachsen signifikant und die Revuen, Musicals, Freiluftevents, Sie haben es gerade erwähnt, die Extrawurst und Co. bleiben absolute Publikumsmagnete. Wird unsere Theaterlandschaft gerade insgesamt vielfältiger?
Das wird sie schon seit vielen Jahren. Und tatsächlich, was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, dass Kinder- und Jugendtheater und Tanz in den letzten Jahren immer weiter zulegen an Besucherzahlen, also im Verhältnis auch zu den anderen Sparten. Da stagniert das Musiktheater, das Schauspiel ist sogar zurückgegangen im Vergleich mit der letzten Spielzeit, also prozentual, die absoluten Zuschauerzahlen sind auch da gestiegen. Ich glaube schon, dass es bunter wird und dass die Theater mehr schauen müssen und mehr schauen, auch dass sie junges Publikum direkt ansprechen.
Ja, damit machen Sie sicherlich keinen Fehler. Die Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins ist erschienen. Alle Zahlen und Statistiken zur Saison 23/24 gibt es jetzt und erstmals kostenlos auf den Seiten des Deutschen Bühnenvereins. Und ausgelegt hat sie für uns Detlef Bauer, Chefredakteur von Die Deutsche Bühne. Herr Bauer, ich bedanke mich.
Sehr gerne.
Es begann in Hinterhöfen und alten Fabrikhallen. An solchen Orten spielt das Düsseldorfer Asphaltfestival zwar immer noch, doch jetzt, im 13. Jahr seines Bestehens, hat es auch eine ganze Woche lang beide Bühnen des Düsseldorfer Schauspielhauses gekapert. Aus dem Underground-Spektakel mit freie Szene-Flair ist ein internationales Festival geworden. Zu Beginn war der iranische Dramatiker Amir Reza Kohestani zu Gast, zeigte nicht nur sein Stück Blind Runner, sondern hielt auch eine beachtenswerte Rede. Deshalb fängt auch Stefan Keim seinen Beitrag über das diesjährige Asphalt-Festival mit genau dieser Rede an.
Here, or at any international festival, I'm not just myself.
Auf internationalen Festivals, sagt Amir Reza Kohestani, sei er nicht nur er selbst, nicht einfach nur ein Dramatiker und Regisseur, der seine Theaterstücke zeigt.
I'm treated as an ambassador. I represent a country I no longer live in.
Er werde als eine Art Botschafter behandelt, sagt Kohestani. Ein Botschafter, der ein Land repräsentiert, in dem er gar nicht mehr lebt. In der Eröffnungsrede des Asphaltfestivals erzählt Kohestani von seinem Unbehagen. Seit einigen Jahren arbeitet er regelmäßig an Theatern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und immer steht in den Biografien, er sei einer der bedeutendsten iranischen Theatermacher seiner Generation. Kohestani fragt, was es bedeutet, dass er immer mit dem Land verbunden wird, aus dem er stammt.
The artist becomes the art. The body becomes the context. The passport becomes the frame.
Der Künstler wird zur Kunst, der Körper zum Inhalt, der Pass zum Rahmen. Amir Reza Kohestani weiß, dass er sich davon nicht befreien kann, vor allem nicht auf Festivals. Warum ist er dennoch nach Düsseldorf gekommen? Weil er Angst hat, dass sonst jemand anders die Stimme im Namen des Iran erhebt. Jemand, der vielleicht mehr im Sinne des Systems spricht. Kohestani verbeugt sich kurz und rennt von der Bühne. Er muss noch die Videotechnik für sein Stück Blind Runner checken, das kurz danach läuft. Blind Runner spielt zu einem großen Teil in einem iranischen Gefängnis. Eine politische Gefangene darf einmal pro Woche ihren Ehemann empfangen. Beide laufen Langstrecken. Er bekommt das Angebot, einer blinden Läuferin beim Paris-Marathon zu assistieren. Dabei entsteht eine große Nähe und er ist weit weg von seiner Frau. Mohammad Reza Hossein Sadeh spielt den Mann, Aynaz Azaouch beide Frauen. Ein leises, eindringliches Dialogstück auf leerer Bühne mit Videoprojektionen. Das Asphaltfestival steht nicht nur für internationales, sondern auch für zeitnahes politisches Theater und für Aufführungen an Stellen in der Stadt, die sonst nicht als Kunstorte etabliert sind.
Das heißt, wir bespielen dieses Jahr zum Beispiel die Industriehalle auf dem Areal einer alten Farbfabrik oder eine Pop-up-Seebühne auf einem See mitten in der Stadt. Oder ein stillgelegtes Warenhaus, ein ehemaliges Elektronikfachgeschäft.
Sagt Christoph Seger zur Mühlen, einer der beiden Intendanten des Asphaltfestivals. In den alten Farbwerken zeigt er mit seinem Theaterkollektiv Pierre Fers Goldstück von Verena Gündner. Es geht um Gewalt an Frauen und antifeministisches Denken. Ein Sprechchor repräsentiert eine träge Gesellschaft, die mit den vielen Problemen und Krisen überfordert ist, die täglich auf sie einprasseln. Und der ehemalige Elektrofachhandel heißt nun 34 Ost, weil er sich in der Oststraße 34 befindet. Hier gibt es eine Menge Performances und auch Uraufführungen, wie das israelische Stück »War Diaries«. Die Kriegstagebücher stammen von einem israelisch-deutschen Paar in Tel Aviv. Er wird nach dem Terrorangriff der Hamas als Reservist einberufen. Sie zieht zu Freunden, die einen Schutzraum haben.
Diese unterschiedlichen Perspektiven dieser beiden Personen, die quasi Alltagserfahrungen beschreiben in einer nicht alltäglichen Situation, sind so unglaublich und gleichzeitig aber auch so dramatisch, dass es vielleicht eine neue Perspektive auch auf den Krieg darstellt.
Christoph Seger zu Mühlen hofft, das Stück überhaupt zeigen zu können, denn die beiden Darstellenden müssen noch aus Israel herauskommen. Sie proben gerade teilweise im Bunker. Doch das Asphaltfestival präsentiert inzwischen auch große Aufführungen, Theater-Blockbuster wie Ophelia's Got Talent von Florentina Holzinger. Seit einigen Jahren ist das Festival neben der Berliner Volksbühne und Festivals in Wien und Hamburg Co-Produzent von Holzingers Stücken.
Wir sind uns schon zu einem viel früheren Zeitpunkt begegnet, als sie noch nicht so populär war, wie sie heute ist, und haben gewissermaßen aus der Idee dessen, was sie auf der Bühne erzählen möchte, gesagt, das interessiert uns.
Seit diesem Jahr stellt das Düsseldorfer Schauspielhaus beide Bühnen samt Personal dem Festival in der letzten Woche der Saison zur Verfügung. So ist aus einer kleinen Veranstaltungsreihe, die in Industriehallen und Hinterhöfen auf dem Asphalt begann, ein internationales Festival geworden, das auch Hochglanz kann. Aber seine Herkunft nicht vergisst. Ab nächster Woche geht es wieder in die Hallen, auf eine Seebühne und ins leerstehende Elektrogeschäft.
Und das noch bis zum 27. Juli an verschiedenen Orten in Düsseldorf. Das Asphaltfestival zeigt internationale Theaterproduktionen und Positionen. Stefan Keim berichtete vom Festivalauftakt. Und auch ein paar Kilometer weiter gab es in dieser Woche etwas zu vermelden. Die Ruhrtriennale bekommt turnusgemäß eine neue Intendantin für die Festivalausgaben 2027 bis 2029. Und die heißt Lydia Steyer. Die 1978 in den USA geborene Regisseurin ist vor allem für ihre vielfach preisgekrönten Operninszenierungen an praktisch allen führenden Häusern bekannt. Und nun wird sie die jüngste Intendantin in der Geschichte der Ruhrtriennale. Und warum sie den Job beim großen Kunstfestival in den Industriehallen des Ruhrgebiets unbedingt haben wollte, verriet Lydia Steyer auf der Pressekonferenz.
Ich fand die Idee, eine Geschichte zu erzählen über 3 Jahren. Und auch wo der Hauptakteur sind eigentlich die Menschen von dieser Region und wie die interagieren mit Kunst und Spektakel, das war für mich so eine aufregende Geschichterzählungspotenzial, dass ich bin wirklich gesprungen auf die Einladung, mich zu bewerben hier.
Ja, und auch, dass die Ruhrtriennale ein bisschen im Ruf steht, ein doch recht elitäres Festival der Hochkultur zu sein, will Lydia Steyer möglichst bald ändern.
Ich wurde auch gesagt in meiner Gespräche mit Menschen der Region, dass die manchmal nicht wahrnehmen, dass es überhaupt stattfindet. Wir müssen das ändern. Und wir haben Pläne für ein ziemlich erweitertes Vermittlungsprogramm, was auch der Jahr unter Menschen, junge Menschen, Menschen, die bisher wenig mit Kunst zu tun hatte, so in Workshops kommen, dass wir die engagieren.
Die kommende Intendantin der Ruhr-Triennale, die Regisseurin Lydia Steyer. 2027 ist ihre erste Festivalausgabe und in dieser Woche wurde sie vorgestellt.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von der Schauspielerin Caroline Haupt. Sie ist Ensemblemitglied an der Berliner Schaubühne und ihre geniale Stelle erlebte sie zu einer Zeit, als das Theater erstmal überhaupt wieder auf die Beine kommen musste.
Good evening, Berlin! I'm back!
Meine geniale Stelle ist eine ganze geniale Inszenierung, die ich im Herbst 2021 gesehen habe. Die Theater hatten endlich wieder geöffnet. Berlin hatte ja in diesem Jahr einen heftigen Lockdown hinter sich und ich war auch noch sehr gezeichnet von dieser Zeit und der damaligen sehr aktuellen Frage nach der Systemrelevanz. Ist Theaterkultur systemrelevant? Und im Maxim Gorki Theater hatte Slippery Slope von Jael Ronen Premiere.
I'd like to welcome you, sisters and brothers. You patrons of the arts, you music lovers.
Mit allen Mitteln guter Unterhaltung, was Theater einfach kann. Witzige, kluge Dialoge, Leichtigkeit im Spiel, wahnsinnig eingängige, gute Musik, wurde da ein so komplexes und zu der Zeit echt brisantes Thema, Machtmissbrauch in Kulturinstitutionen. Vielschichtig, klug, mutig, aber auch zugleich total behutsam beleuchtet und ich war unglaublich begeistert, zerrissen, versöhnt. Und ja, der Abend hat mich die Bedeutung und Relevanz von Theater ganz deutlich wieder spüren lassen, erstmals nach dem Lockdown. Und ich bin dem ganzen Slippery Slope Team bis heute unendlich dankbar dafür.
Caroline Haupt über Slippery Slope von Jael Ronen und Shlomi Shaban kann man immer noch sehen am Berliner Maxim Gorki Theater, das nächste Mal in der neuen Spielzeit am 4. September.